Ja, die Gedanken der ersten beiden Teile dieses Themas, die überwältigenden Beweise des Wortes Gottes, müssen eigentlich schon ausreichen, um jemanden, der glaubt, davon zu überzeugen, dass es einen Vollendungswillen Gottes gibt. Aber wie schon in der Einleitung gehört, gibt es eine Reihe von Denkfehlern, die die Sicht auf diesen Vollendungswillen Gottes versperren. Und ich habe viele Erfahrungen sammeln dürfen in Gesprächen mit Menschen, die treu Jesu folgen und glauben und eine solche Blockade in ihrem Denksinn haben. Und deshalb ist es mir wichtig, das auch mal schriftlich und mündlich zu klären, um vielleicht dem einen oder anderen zu helfen, wenn der Herr will, weil es ist ja ein Geschenk. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, wird zugeteilt nach Maß, so steht es in Römer Kapitel 12, Vers 3. Ja, grundsätzlich zu den angeführten Punkten ist es mir wichtig, zunächst mal darauf hinzuweisen, dass das Wort oder der Begriff Gott im Alten Testament El heißt. El, das ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabetes, das Aleph, und dann noch das in unserer Sprache El, hebräisch Lamed. Also El vom Begriff und von der Zahl her, die Buchstaben sind ja auch Zahlen im Hebräischen, heißt also Aleph ist die 1 und das El ist das Zeichen für die Zunge. Lashon würde also heißen, dass El heißt eine Zunge oder einzüngig, so könnte man das wiedergeben. Der Gegenspieler Gottes, der auch in dem Begriff Babel zum Ausdruck kommt, Babel heißt ja in Verwirrung, buchstäblich, der heißt also Beel, der fängt mit dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabetes an, und das ist also die 2 mit dem gleichen L danach, würde also heißen zweizüngig. Also der Gegenspieler Gottes ist zweizüngig, Gott selber ist einzüngig. Wenn wir das im Sinn haben, würde also es unmöglich sein, dass ein Wort des Grundtextes unserer Bibel zwei völlig gegensätzliche Bedeutungen hat. Zum Beispiel das Wort Äon oder Äonisch, um das es ja jetzt in der Hauptsache zunächst geht, kann nicht einen ganz kurzen, begrenzten Zeitraum bezeichnen und gleichzeitig die Endlosigkeit. Das wäre Beel, zweizüngig. Gott ist aber einzüngig und deshalb hat auch sein Wort und seine Begriffe haben klare Inhalte und nicht eine verwirrende Vielfalt gegensätzlicher Begriffe. Es gibt auch mehrdeutige Worte, keine Frage, aber die sind nicht gegensätzlichen Charakters, das muss man unterscheiden. Und drei Tage oder eine Ewigkeit im Sinne von endlos ist ein absoluter Gegensatz. Und das ist niemals das, was Gott in seinem Wort hat niederlegen lassen und entspricht auch nicht seinem Wesen. Wichtig ist dabei noch zu wissen, zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 2 lernen wir, dass Gott durch Christus die Äonen, sprich die Ewigkeiten, steht in unseren Bibeln, gemacht hat. Wenn Gott also die Ewigkeiten gemacht hat, was war er denn dann, bevor es diese Ewigkeiten gab? Auch das müssen wir noch klären. Das heißt also, er konnte gar kein ewiger Gott sein, weil es die Ewigkeit noch gar nicht gab. Also wenn Gott die Äonen gemacht hat, ist er äonischer Gott, weil er sie gemacht hat und, wie wir noch sehen werden, weil er in den Äonen regiert. Das ist was ganz anderes. Also grundsätzlich ist zu sagen, Gott redet nicht mit zwei Zungen. Also sind seine Begriffe klar. Und wenn es um äonisch geht, um ewig, scheinbar ewig, müssen wir feststellen, auch ganz grundsätzlich, dass es nirgends in unserer Bibel das hebräische Wort, das griechische Wort Äon oder Äonisch und das hebräische Wort Olam, das ist dem gleich entsprechend, für die Endlosigkeit verwendet wird. Es gibt keinen einzigen Bibeltext, ich habe sie alle, ich betone alle, geprüft. Es gibt keinen einzigen Text, dem man die Endlosigkeit hier unterstellen muss aufgrund dieses Wortes. Wenn in der Offenbarung Kapitel 4, 9 und 10 davon gesprochen wird, dass Gott, der Lebende ist, von Ewigkeit, so steht es in unseren Bibeln, steht im Grundtext dort, er ist der Lebende hinein in die Äonen der Äonen. Das ist was ganz anderes. Wenn Äonen Zeitabschnitte sind, was wir noch sehen werden, dann, wenn es um die Quantität und Qualität dieser Begriffe geht, wenn Äonen Zeitabschnitte sind, ist also Gott der Lebende hinein in diese Zeitabschnitte. Und es gibt Bibeln, die schreiben dann auch Zeitalter, zum großen Teil auch die Elberfelder Bibel. Aber hier heißt es von Ewigkeit zu Ewigkeit, was nicht im Grundtext steht. Es steht hier hinein in die Äonen der Äonen. Im Alten Testament, um das auch noch zu erwähnen, in 1. Mose 21, 33, heißt es, dass Abraham im Namen Jahwes rief, und dann wird dieser Yahweh, dieser Gott des Alten Testamentes, äonischer El genannt. Er ruft im Namen des äonischen El, des ewigen Gottes, so steht es dann in unserer Bibel. Also, wenn Gott ewig ist, dann muss auch die Hölle ewig sein und all diese Denkkonstruktionen, die daraus folgen, sind aus dem Grund falsch, weil der äonische Gott eben kein ewiger Gott ist, weil, wie eben schon erwähnt, er ja die Ewigkeit oder die Äonen geschaffen hat. Die gab es also mal gar nicht. Aber ihn gab es schon
eins. Um die Verwirrung komplett zu machen, im Hebräerbrief steht meistens, er hat die Welten geschaffen.
Ja, kommen wir noch drauf. Auch, ja. Danke für den Hinweis. Also das Wort Äon, Äonisch wird mit Zeitalter wiedergegeben, mit Welt, mit Ewigkeit. Also es gibt die unterschiedlichsten Begriffe. Also Beel, Verwirrung, das kann nicht im Sinne Gottes sein, sondern wir brauchen klare Begriffe. Warum ist er der äonische Gott? Psalm 145, 13 steht in unseren Bibeln, er regiert oder du bist Regent über alle Äonen. Meist steht in den Bibeln aller zukünftigen Zeitalter. Auch das stimmt nicht. Von zukünftig ist dort nicht die Rede. Psalm 145, 13 steht nur, du bist oder deine Regentschaft ist Regentschaft in allen Äonen. Deswegen ist er auch der äonische Gott, weil er die Äonen regiert, die er selber geschaffen hat. Es gab ihn aber schon, bevor es die Ewigkeiten oder Äonen gab. Und es wird ihn noch geben, wenn die Äonen oder Ewigkeiten zu Ende sind. Dann existiert Gott immer noch. Wer Gott also an die Äonen bindet, an die Ewigkeiten, macht ihn kleiner. Gott ist viel größer, weil es ihn vorher und nachher immer noch gibt und gegeben hat. Verstehen wir jetzt, dass es Unsinn ist, von einem ewigen Gott zu reden. Das ist dasselbe, wie wenn ich sage, nasser Regen. Dass der Regen nass ist, weiß jeder. Das muss man nicht betonen. Dass Gott endlos ist, weiß auch jeder. Und ihn mit ewig zu bezeichnen, heißt ihn klein machen. Gott ist größer als die Ewigkeit, weil die Ewigkeit ist Teil der Schöpfung, wenn ich das Wort schon gebrauchen will. Im zweiten Punkt müssten wir jetzt klären, was die Quantität und die Qualität dieses Begriffes Äon, Äonisch oder Olam im Hebräischen ist. Das hebräische Denken ist ja mehr geprägt vom Inhalt einer Sache. Das hebräische Denken ist mehr vom Wesenhaften geprägt, und trotzdem verwendet es auch diesen Begriff Olam für die Bezeichnung von Zeiträumen, die aber mit Inhalt gefüllt sind. Im griechischen Denken, das ist mehr ein lineares Denken, werden auch die Begriffe Äonen, Äonisch mehr auf Zeitlänge hin gedeutet und verwendet. Zeiträume, und deswegen bezeichnen auch sehr lange Zeiträume, das griechische Denken und damit die griechische Sprache, auch die unserer Bibel, mit Äon oder Äonisch. Die gesamte Bibel verwendet beide Begriffe, sowohl den hebräischen als auch den griechischen, für begrenzte Zeiträume, niemals für die Endlosigkeit, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Und ich möchte jetzt ein paar Bibeltexte als Beweis anführen, die uns helfen, diesen Gedanken besser zu verstehen. Und ich bin ja davon überzeugt, dass ihr alle hier sowieso wisst, dass das so ist, aber man braucht ja manchmal auch noch ein paar handfeste Beweise, um auch jemand anderen vielleicht mal davon überzeugen zu können. In Jona Kapitel 2, Vers 7, Jona ist ja bekannt, es war der Mann, der dem Auftrag Gottes davonlief und dann von diesem Fisch verschluckt wurde und nach 3 Tagen wieder ausgespuckt wurde ans Land. Und die Erfahrung dieses Mannes wird in Kapitel 2, Vers 7 des Jona-Buches geschildert und er sagt dort in seinem Bericht: Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir für äonisch, für ewig, steht in unseren Bibeln geschlossen. Hebräisch le olam, also für den Äon. Das heißt, der Äon oder die Ewigkeit bei Jona dauerte wie lange? 3 Tage. Also, ich glaube nicht, dass man da von Ewigkeit reden kann. Im Prediger Kapitel 1, Vers 10, eine weitere Stelle, ich habe nur 2, 3 rausgesucht, es gibt noch viele mehr, damit wir zumindest ein paar markante Eckpunkte erhalten hier zum Argumentieren. Also Prediger 1, Vers 10, da heißt es, gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Frage, längst ist es gewesen für die Äonen, die vor uns gewesen sind. Also, wenn das Ewigkeiten sind, ist die Frage gestattet, wie viele Ewigkeiten sind denn vor uns gewesen? Allein die Mehrzahlform dieses Wortes, Olamim, steht hier im hebräischen Grundtext, die Mehrzahlform dieses Wortes macht deutlich, dass Ewigkeit nicht stimmen kann. Weil wenn es Ewigkeit, Endlosigkeit ist, dann kann es nur eine geben und nicht viele. Also es gab vor uns Ewigkeiten, ist Unsinn. Wir müssen sagen, es gab vor uns Äonen, nämlich Zeitabschnitte. Weil genau das ist der quantitative Begriff dieses Wortes. Also quantitativ heißt, an Menge, an Umfang ist es ein Zeitabschnitt. Ein weiteres Kuriosum finden wir in Jesaja 32, Verse 14 bis 16. Ich will das jetzt nicht alles lesen. Dort ist das Gericht über Jerusalem geschildert. Und da heißt es, dass diese Gerichtszeit, also die Verödung der Stadt, inklusive Wachturm und Ähnlichem, was es alles da gibt, und ihre Höhlen, für äonisch dem Wildesel zur Weidefläche gegeben sind. Also eine Verödung der Stadt wird prophetisch angedeutet, für äonisch, für ewig steht in unserer Bibel. Und im Vers 15, man staune, was da steht, da heißt es, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste wird wieder zum Fruchtgarten und es wird alles wieder hergestellt, um es auf den Nenner zu bringen. Also, für ewig wirst du zur Wüste, bis Gott dich wiederherstellt. Das ist ein absoluter Widerspruch. Und das steht auch nicht hier. Hier steht, bis zum Äon, ad olam im Hebräischen, bis zum Äon. Bis zu welchem Äon? Wahrscheinlich bis zum nächsten Äon, nämlich dem des 1000-Jahr-Reiches, dauert dieses Gericht. Dann wird die Wüste wieder zum blühenden Garten, dann haben wir die Prophetie auch auf die neue Erde noch mit, zu der komme ich nachher nochmal. Egal, wenn man die einordnen will. Wichtig ist, dieses Gericht ist nicht ewig, sonst wäre das bis im Vers 15 ein völliger Widerspruch. Bis Gott dich wiederherstellt, du bist für ewig verdammt, bis Gott dich wiederherstellt. Das ist schizophren. Und genau das steht auch nicht im Wort, sondern es steht dort, für äonisch oder bis zum Äon. Im Neuen Testament haben wir ähnliche Begriffe, die uns stutzig machen müssten, wenn wir das Wort auch wirklich nehmen. In 1. Korinther 2, Vers 7, da heißt es, sondern wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorersehen hat. Den Vers brauchen wir nachher nochmal bei der Qualität. Also Quantität, Gott hat etwas verborgen vor den Äonen. Also vor den Ewigkeiten, bevor es die Ewigkeit gab. Und daran erkennen wir, was war denn das für eine Zeit? Wenn es vor der Ewigkeit war, kann es nicht die Ewigkeit gewesen sein, weil die Ewigkeit noch gar nicht gab. Also vor den Äonen, vor den Zeitaltern, vor den Zeitabschnitten ist das passiert. Epheser 2, Vers 7 geht es in die andere Richtung. Epheser 2, Vers 7 sagt Paulus auch, dass er in den kommenden Äonen den überragenden Reichtum seiner Gnade und Milde an uns erzeige in Christus Jesus. In den kommenden Äonen, wie viele Ewigkeiten kommen denn noch, wenn das Ewigkeiten sind? Auch das wäre Unsinn. Also es gibt kommende Äonen und es gibt eine Zeit vor den Äonen, sagen uns diese beiden Bibeltexte. Ein besonders gravierendes Beispiel wäre Galater 1, Vers 4. Da heißt es, der sich selbst für unsere Verfehlungen gegeben hat, von Christus die Rede, damit er uns herausnehme, aus wirklich den gegenwärtigen bösen Äonen gemäß dem Willen unseres Gottes und Vaters. Damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Ewigkeit, müsste man konsequenterweise übersetzen, wenn man Äonen mit Ewigkeit wiedergibt. Hier übersetzt aber keine Bibel, auch diejenigen nicht, die meinen, dass die Ewigkeit damit gemeint ist, das mit Ewigkeit, weil das ein absoluter Unsinn wäre. Er nimmt uns heraus aus der gegenwärtigen Ewigkeit, nein, aus dem gegenwärtigen Zeitalter, aus dem gegenwärtigen bösen Äonen. Und in der Matthäus 13, 39 hat unser Bibelübersetzer Luther, der sicher hohe Verdienste hat, menschlich gesprochen, es auch anders ausgedrückt. Da steht, dass Jesus sagt, dass der Abschluss dieses Zeitalters ist die Ernte, oder die Ernte ist das Ende der Welt, schreibt Luther. Die Ernte ist das Ende der Welt. Dort steht auch Äonen. Er hätte also schreiben müssen, die Ernte ist das Ende der Ewigkeit. Schreibt er selbst er nicht dahin, weil das Unsinn wäre. Weil er weiß, dass Äon nicht Ewigkeit ist, also muss er aus Äon nicht Zeitalter machen, sondern er schreibt jetzt Welt. Also er schreibt für Äon plötzlich Welt, das ist schon der dritte Begriff. Merkt er etwas? Wenn wir Äon mit Ewigkeit übersetzen, hätte die Ewigkeit ein Ende, dann wäre sie keine Ewigkeit. Also kann man das nicht so machen. Das Wort Welt wiederum vermittelt einen irreführenden Sinn, weil dort steht wirklich Zusammenvollendigung des Äons, oder die konkordante Bibel schreibt Abschluss des Äons. Das heißt also, es wird etwas zum Abschluss gebracht. Es ist nicht das Ende der Welt. Wisst ihr, was ich unter Ende der Welt verstehe? Dass es die dann nicht mehr gibt. Günther?
Kann man den Abschluss vor den Äonen überhaupt nicht zeigen?
Die Äonen selber sind Zeitabschnitte, das ist richtig, aber die Zeit vorher oder nachher ist zeitlos, das ist schon klar. Da kann man überhaupt keine Zeit ansetzen. Gott ist zeitlos. Im Alten Testament steht, er ist in Daniel, wir haben es kürzlich von unserem Bruder Reinhold gehört, er ist nicht der Alte an Tagen, sondern der, der über der Zeit steht. Er ist also zeitlos und hat die Zeiten, die Äonen, die Zeitabschnitte gemacht, wie wir das am Anfang schon gesehen haben, und handelt in diesen Zeitabschnitten auf ganz bestimmte Weise, was wir ja noch sehen wollen. Also es gibt in der Schrift begrenzte Zeiträume, aber nicht die Endlosigkeit oder Ewigkeit mit diesem Begriff Äon oder Äonisch oder Olam im Grundtext des hebräischen Textes. Unbegrenzt ist nur das Wesen Gottes selbst. Und die Unbegrenztheit dieses Wesens, werden wir nachher noch sehen, kann man nicht an den Begriff Äon, Äonisch oder Olam, also an die sogenannte Ewigkeit binden, weil man damit Gott kleiner macht. Das zweite Wichtige hier ist die Qualität dieser Begriffe. Quantität drückt aus Menge, Länge. Qualität hat mit Inhalt zu tun. Qualitative Begriffe. Quantitativ haben wir also besprochen. Qualitativ würde ich drei Punkte nennen hier, die ich im Einzelnen jetzt noch an drei, vier Bibeltexten auch erklären will. Qualitativ ist, dass Gott in diesen Zeiten etwas verhüllt oder verbirgt. Qualitativ ist, dass er in diesen Zeitabschnitten etwas enthüllt und offenbart. Und Qualitativ ist auch, dass es da Unsichtbares, Nichtsichtbares gibt, das unbefristet ist. Und diese drei Punkte jetzt anhand von auch drei, vier Bibeltexten. Ich fange an mit Römer 16, 25 und 26, wo uns gesagt wird, dass wird von Gott gesprochen, dem aber, der euch zu stärken vermag, gemäß meinem Evangelium und der Verkündigung Jesu Christi, gemäß, Achtung, des Geheimnisses, das äonische Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart wurde durch prophetische Geschriebene gemäß den Anordnungen des äonischen Gottes. Also es gab Geheimnisse, die Gott äonische Zeiten verborgen hat, ewige Zeiten, Elberfelder schreibt Zeitalter, ist schon besser. Luther mogelt sich hier wieder drumherum. Er sagt von der Welt her, das steht überhaupt nicht dort. Also Gott hat Geheimnisse, äonische Zeiten verborgen, nun aber offenbart. Wenn das also ewige Zeiten verborgen wäre, wäre es niemals offenbart worden. Also das Offenbaren macht deutlich, dass die Verhüllung zeitbegrenzt war. Also Qualität des Äons ist, etwas zu verhüllen, um es dann zu offenbaren. Und das finden wir ja vielfach auch im Neuen Testament, dass das so genannt wird. Und wenn das so ist, erkennen wir auch ganz leicht, dass also die Qualität auch sagt, das kann nicht endlos sein. Und in 1. Korinther 2, Vers 7, den Vers haben wir ja schon für die Quantität benutzt, da heißt es doch auch, ich lese ihn nochmal, wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorsehen hat. Also vor den Äonen hat er das schon gewusst, in den Äonen hat er es verborgen und jetzt auch noch geoffenbart seinen Heiligen. Das ist also nicht was für alles, sondern nur für die, die auch glauben, was Gott geschrieben hat. Das wäre der Verhüllungscharakter der Äonen. Jetzt gibt es noch den Enthüllungscharakter. Das geht ja auch etwas ineinander über. In Kolosser 1, 26 zum Beispiel. Da sagt Paulus, er hat hier den Auftrag, das Wort Gottes zu vervollständigen, Vers 25, und sagt dann, das Geheimnis, das wegverborgen wordene, steht dort wörtlich von dem Äon und von den Generationen an, nun aber offenbart worden ist seinen Heiligen. Das Geheimnis, das verborgen war von den Äonen her und jetzt geoffenbart ist, also auch wieder, ein Offenbarungscharakter verborgener Dinge innerhalb der Äonen. Das ist die Qualität. Ähnlich auch Epheser 3, Vers 9, wo Paulus betet, Gott möchte doch alle erleuchten darüber, was das, die Verwaltung des Geheimnisses ist. Und jetzt wieder, das von den Äonen an in Gott verborgen war, dem dann das All erschaffen hat.
Also es hat er gewusst, und er war am Namen, oder?
Er hat es gewusst und er hat auch gewusst, dass er es sagen muss und offenbaren muss. Es geht ja heute nicht um diese Dinge, es geht heute einfach darum zu beweisen, dass äonisch nicht endlos ist und dass äonisch nicht nur eine Zeit ist, sondern auch einen Charakter inhaltlicher Art hat, den wir Qualität nennen, nämlich Äon ist eine Verbergungszeit oder eine Offenbarungszeit, die Gott für Verborgenes und Offenbares benutzt. Und ein wichtiger Text noch in diesem Zusammenhang, der auch meist völlig falsch verstanden wird, aufgrund der Tatsache, dass man eben einen Denkfehler macht mit ewig, ist 2. Korinther 4, Vers 18. Da heißt es, wir achten nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Nichtsichtbare. Denn die Sichtbaren sind befristete, heißt es da. Also das, was man sehen kann, ist zeitlich begrenzt. Die Nichtsichtbaren aber sind äonische, wird mit ewig übersetzt, was aber die Qualität nicht deutlich macht, worum es geht. Hier wird gegenübergestellt Sichtbares und Nichtsichtbares und Befristetes und Äonisches. Wenn Sichtbares und Nichtsichtbares gegenübersteht und befristet zu äonisch, muss ich also bei äonisch sagen unbefristet, unbestimmte Länge der Zeit, aber nicht endlos, Hier ist niemals von der Endlosigkeit geredet, sondern von einer unbefristeten Zeit, weil Gott entscheidet, wann der Zeitpunkt kommt, um etwas zu enthüllen oder zu verhüllen. Also die Qualität des Begriffes Äon, Äonisch oder Olam würde heißen Verhüllungszeit oder Verbergungszeit, Enthüllungszeit oder Offenbarungszeit oder nicht Sichtbares, das unbefristet einen ganz bestimmten Auftrag hat. Das ist der Ausdruck der Qualität dieses Begriffes. Jetzt zu den weit verbreiteten Irrtümern, wenn es darum geht, ewiges Leben, ewige Qual, ewiger Priester und so weiter. Ich fange mit der ewigen Qual an. Das Argument ist, die äonenlange Qual, von der Offenbarung 14 spricht, Offenbarung 19, Offenbarung 20, die Stellen sind bekannt, die äonenlange Qual ist endlos, sagen die meisten Glaubenden, weil auch für die Herrlichkeit Gottes das gleiche Wort verwendet wird. Ich möchte jedem sagen, ich drücke mich um nichts herum, sondern ich kann jeden Begriff verwenden, um ihn zu klären. Auch diese Frage, um die mogel ich mich nicht herum. Also die Qual muss ewig sein, weil Gott auch ewig ist, ist das Argument, um es kurz auszudrücken. Nach Offenbarung 14, Vers 11 heißt es doch, die Quälung oder die Pein reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, Elberfelder Bibel. Wörtlich steht dort, die Qual reicht hinein in die Äonen der Äonen. Das kann sehr, sehr lange sein. Aber wie wir gelernt haben, aus dem bisherigen ist Äon ein Zeitabschnitt mit Anfang und Ende, den es einmal gar nicht gab, weil ihn Gott erst erschaffen musste. Also die Qual dauert hinein in die Äonen der Äonen, das ist was ganz anderes. Die Herrlichkeit Gottes, wie lange dauert die? Auch hinein in die Äonen der Äonen, ist ja logisch. Er muss ja Herrlichkeit haben innerhalb der Äonen, Galater 1, Vers 5. Denn die Herrlichkeit ist hinein in die Äonen der Äonen. Wenn ich das so lese, verstehe ich, dass Gott Herrlichkeit hat innerhalb der Äonen. Das sagt aber doch noch lange nichts darüber aus, was er vorher oder nachher hatte. Davon ist doch hier nicht die Rede. Es geht um die Zeit der Äonen. Innerhalb der Äonen natürlich hat er Herrlichkeit. Und in 1. Timotheus 1, Vers 17 wird er genannt, dem Regenten der Äonen aber, dem unverderblichen, unsichtbaren, alleinigen Gott ist Ehre und Herrlichkeit, hinein in die Äonen der Äonen. Wenn ich die Herrlichkeit Gottes nur an die Äonen binden würde, müsste ich sagen, bevor er sie erschaffen hatte, hatte er keine Herrlichkeit. Das wird wohl niemand behaupten wollen. Gottes Herrlichkeit besteht immer, die ist unabhängig von den Äonen, aber sie ist auch in den Äonen. Genau das wird hier gesagt. Das heißt, seine Herrlichkeit ist in den Äonen zu erleben, zu sehen, vorhanden. Er ist der Regent oder König der Äonen. Er regiert die Äonen, also muss auch seine Herrlichkeit in den Äonen vorhanden sein. Ich will noch ein einfaches Beispiel nennen, um uns das deutlich zu machen. Wenn ich Gottes Herrlichkeit an die Äonen binde und sage, seine Herrlichkeit ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, also muss auch die Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit sein. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, weil die Äonen geschaffen sind. Seine Herrlichkeit geht über die Äonen hinaus. Sie war vorher und wird auch nachher sein. Und das einfache Beispiel, dass uns das nochmal erläutern kann, Jesus hat mal gesagt, sein Vater, der Gott Israels, sei der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Matthäus 22, 32. Das steht nochmal in 2. Mose 3, Vers 6. Dann hat er es wahrscheinlich her. Also, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt habe ich Pech gehabt, weil das ist schon belegt. Es kann nicht mehr mein Gott sein, weil da steht, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Merkst du den Unsinn? Er ist natürlich auch mein Gott. Weil hier geht es um was ganz anderes. Wenn er der Gott der Äonen ist, ist er natürlich auch vorher Gott und nachher Gott. Aber hier geht es eben um die Äonen. Und hier geht es um Abraham, Isaak und Jakob. Dass es noch andere gibt, ist an der Stelle doch gar nicht gesagt. Darum geht es doch hier nicht. Versteht ihr? Wir können also Gott nicht eingrenzen, nur weil es heißt, er ist der Gott der Äonen. Er ist es vorher und nachher auch noch. Das Gleiche trifft auf Christus zu. Offenbarung 1, Vers 18 heißt, ich bin der Lebende. Ich lebe hinein in die Äonen der Äonen. Dass er vorher und nachher auch noch lebt, ist nicht das Thema in diesem Vers. Es geht einzig und allein um die Zeitalter oder Äonen oder Zeitabschnitte des Heilshandelns Gottes. Wir werden das dann beim Priester noch sehen. Verstehen wir? Daraus ist ersichtlich, dass Äonen begrenzt sind, damit auch das Gericht begrenzt ist, damit auch die Qual oder Pein begrenzt ist und nicht endlos ist, weil auch der Gott seine Existenz nicht an die Äonen bindet, sondern darüber hinaus existiert. Es ist also überhaupt kein Argument zu sagen, weil Gott ewig ist und auch ist auch die Hölle ewig. Gott ist nicht ewig, er ist mehr als ewig. Ewig ist nämlich nur ein Zeitabschnitt. Dasselbe trifft auf das ewige Leben zu. Argument, wenn das ewige Leben ewig ist, dann ist es auch die ewige Hölle. Das habt ihr ja alle schon gehört. So ist es. Es war ja vorher schon da, sonst hätte er sie nicht schaffen können. Also, um es gleich vorwegzunehmen, ewiges Leben ist nicht ewig, wenn du schon den Begriff ewig verwenden willst. Äonisches Leben ist Leben in oder für den nächsten Äon mindestens mal. Es kann auch noch mehr sein. Aber es ist nicht endlos, es könnte endlos werden, aber der Begriff selber kann uns noch nicht sagen, dass es endlos ist. Warum? Römer 2, Vers 7, mein erster Bibelbeweis. Hier heißt es, von Leuten aus den Nationen, das sind weder Juden noch Leute aus der Leibesgemeinde. Paulus spricht in Römer 2, die sogenannten Heiden an. Ich mag das Wort nicht, ich sage es jetzt nochmal, damit es ganz klar ist, um wen es geht. Also Nationen, um Nationen geht es dort. Denen, die gemäß Ausdauer und gutem Willen und gutem Wirken, Herrlichkeit und Wertschätzung und Unverderblichkeit suchen, was bekommen die? Äonisches Leben oder ewiges Leben. Das heißt, er bekommt ein ewiges Leben, ohne dass er an Jesus glaubt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Also es ist kein ewiges Leben, von dem hier die Rede ist, sondern äonisches Leben, nämlich Leben für den nächsten Äon. Die Guttäter in der heutigen Zeit haben die Chance, äonisches Leben zu erhalten, dass sie nämlich ins Tausendjahrreich eingehen können. Und das ist genau das, was Jesus auch im Nationengericht in Matthäus 25 ganz deutlich erklärt. Was passiert dann am Ende dieses Gerichtes? Da heißt es, von den Schafen und von den Böcken, und diese werden wegkommen in äonische Verbüßung, die Gerechten aber in äonisches Leben. Wenn du hier ewig einsetzt, dann hast du ein Problem, wenn du meinst, ewig sei endlos. Sondern hier ist ganz klar gesagt, es gibt im Nationengericht Leute, die haben den Brüdern Jesu was Gutes getan. Und da sagt er, und weil ihr meinen Brüdern was Gutes getan habt, kriegt ihr äonisches Leben, nämlich Leben im nächsten Äon. Das ist kein ewiges Leben, was endlos ist, kann es aber werden, das ist eine ganz andere Frage. Es geht hier zunächst nur darum, dass aufgrund guter Werke ewiges Leben vergeben wird, oder besser gesagt, äonisches Leben, weil wenn du ewig sagst und meinst, das ist endlos, stimmt das nicht. Das ist nicht endlos, das kannst du wieder verlieren. Du weißt, Jesaja 65, da wird nämlich genau auf diese Zeit Bezug genommen, Jesaja 65, Vers 20. Hier wird beschrieben, wie das ist im sogenannten Paradies. Und da heißt es, dass der Jüngste im Alter von 100 Jahren sterben wird. Es gibt also noch Gerichtszeit. Und dass es Leute gibt, die 100 Jahre nicht erreichen. Also hier wird gezeigt, dass auch unter diesen Umständen das sogenannte ewige Leben eben nicht ewig ist, weil es wieder verloren werden kann. Es gibt also kein endloses Leben, sondern es ist Leben für und in dem nächsten Äon. Das hat Gott ihnen zugesagt. Mehr nicht. Dass daraus das sogenannte unauflösliche Leben, was wir in Hebräer 7, Vers 16 nur ein einziges Mal in unserer Bibel haben, werden kann, das ist was ganz anderes. Es gibt unauflösliches Leben, was nicht zu Ende geht, was auch unser Herr hatte. Und was alle die bekommen oder haben, die in ihm sind, die ihm gleiche sind. Aber die Guttäter, die Werksleute, die Gutes getan haben, bekommen äonisches Leben und das ist zeitbegrenzt. Dass das später, wenn sie zum Glauben gekommen sind, endlos werden kann, ist eine ganz andere Frage. Darum geht es ja nicht. Hier geht es nur darum zu sagen, zunächst mal habt ihr äonisches Leben, nämlich Leben im nächsten Äon. Noch ein paar Beispiele zu diesem Thema, die oft sehr kritisch auch sind, weil sie Aussagen enthalten, die scheinbar dagegen sprechen. Auch das muss geklärt werden. Matthäus 12, Vers 31 anfangend, haben wir eine Argumentation von Jesus, die uns zu denken geben müsste, wenn wir nicht wüssten, dass Äon eben zeitbegrenzt ist und keine Ewigkeit ist. Ich lese. Deshalb sage ich euch, jede Verfehlung und Lästerung wird dem Menschen erlassen werden. Aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht erlassen werden. Harte Aussage. Wer ein Wort sagt gegen den Sohn des Menschen, ihm wird es erlassen werden. Wer aber gleichsam etwas sagt gegen den Heiligen Geist, nicht, ja nicht, zweimal nicht, wird es ihm erlassen werden. Ha. Was sagst du jetzt? Ja, du musst weiterlesen, Da heißt es dann, weder in diesem Äon noch in dem künftigen, was steht in unserer Bibel, also fällt es schon gut, in diesem Zeitalter noch in dem künftigen, das ist schon mal sehr gut. Luther schreibt, weder in dieser Welt noch in jener, und damit impliziert er die Endlosigkeit, und das ist falsch. Also es wird ihm nicht erlassen, in diesem und im nächsten Äon, vom übernächsten Äon ist gar keine Rede, und von der Endlosigkeit schon überhaupt nicht. Verstehen wir, wenn wir die Worte wirklich nehmen, ist das plötzlich ganz klar, da gibt es keine Verwirrung mehr. Es gibt ja offensichtlich mehrere Äonen. Wir haben ja schon gelesen, Epheser 2, Vers 7, wo Paulus von den kommenden Äonen spricht. Wie viele das sind, da können sich die schlauen Theologen streiten. Da halte ich mich raus. Ne? Gut, wegen mir 5, manche sagen 7. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ist überhaupt kein Thema für uns. Es gibt mehrere, das reicht mir, als Beweis dafür, dass es nicht endlos ist. Der nächste Text, Markus 9, 47, ein ganz kritischer, wenn man die Worte nicht auseinanderhält. Da heißt es, so dein Auge dich verstrickt, wirf es hinaus, ideal ist es dir als ein Einäugiger hineinzukommen in die Regentschaft des Gottes, als zwei Augen zu haben und geworfen zu werden in die Gehenna, wo, jetzt steht in den Bibeln, der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das wurde mal als Argument benutzt für die endlose Hölle. Was steht denn wirklich dort? Dass der Wurm nicht stirbt, steht schon mal überhaupt nicht dort. Dort steht, der Wurm kommt nicht zu Ende. Das ist was ganz anderes. Und das Feuer, das nicht erlicht. Was ist denn das? Also, dass der Wurm nicht zu Ende kommt, heißt also, er kommt so lange nicht zu Ende, zielgemäß zum Ende. Das müssen wir wissen, das griechische Wort hat ein Ziel im Inhalt. Er kommt zielgemäß nicht zum Ende, bis das vollbracht ist, was er vollbringen soll. Was macht denn ein Wurm? Ein Wurm verwandelt Todeswesen in Leben. Das ist seine Aufgabe. Du brauchst nur in die braune Tonne gucken, wenn da die Würmer drinnen deine Küchenreste fressen. Die Würmer verwandeln Todeswesen in Leben. Das ist die Aufgabe des Wurms. Wenn der Wurm zu Ende gekommen ist, er kommt nicht zu Ende, bis er seine Aufgabe erledigt hat. Wenn nichts mehr zu fressen da ist, ist er doch fertig. Und das Feuer als Läuterungsmittel der Schrift hat ja auch diese Aufgabe zu reinigen. Und wenn von Jesus gesagt wird im Psalm 22, ich bin ein Wurm, und du das Ganze prophetisch siehst, dann weißt du, dieser Wurm Christus hat die Hauptaufgabe, alles Todeswesen in Leben zu verwandeln, bis es verwandelt ist. Roland. So ist es, steht in Sprüche, wo kein Holz ist, erlischt das Feuer. Wenn also alles wiederhergestellt ist, braucht das Feuer nicht mehr. Und der Wurm hat seine Aufgabe erfüllt. Das dritte schwierige Thema ist der Feuersee. Der Feuersee ist der zweite Tod. Vom zweiten Tod heißt es in Offenbarung 21, Entschuldigung, nee, in 1. Korinther 15, 26 wird gesagt, der letzte Feind, der unwirksam gemacht ist oder weggetan wird, je nachdem, wie du die Grammatik auslegst, ist der Tod. Der Tod ist der letzte Feind, der unwirksam gemacht ist oder wird. Der zweite Tod hat den gleichen Namen wie der erste Tod. Der erste und der zweite Tod heißen im Grundtext Thanatos. Der Thanatos, griechisch, wird oder ist unwirksam gemacht. Der zweite Tod als Gerichtsort ist ebenfalls prophetisch gesehen auf der gleichen Linie zu sehen, weil nämlich auch dann, wenn der Wurm und das Feuer ihre Aufgabe erledigt haben, der zweite Tod als Gerichtsort seine Aufgabe auch erledigt hat und damit ist er unwirksam gemacht und wird nicht mehr gebraucht. Genau das, was Paulus in 1. Korinther 15 auch prophetisch andeutet. Ein nächster wichtiger Punkt ist der ewige Priester. Wir lesen in unserer Bibel vom ewigen Priester. Ist der Priester ewig? Wenn der Wurm und das Feuer und die Gerichtsworte Gottes ihre Aufgabe erfüllt haben, ist die Aufgabe des Priesters auch zu Ende. Was ist denn die Aufgabe des Priesters? Wenn wir mal schauen, in 1. Chroniker 23, 13 wird von Priester des alten Bundes, von Aaron und seinen Söhnen Folgendes gesagt. Er soll geheiligt werden, er und seine Söhne bis zum Äon zu zerräuchern, also Räucheropfer zu bringen angesichts Jahwes, ihm zu dienen und zu segnen in seinem Namen bis zum Äon. Unser Bibel sagt für ewig. Wenn für ewig stimmen würde, müsste der aaronische Priester heute noch diese Aufgabe erfüllen. Macht er das? Im Jahre 70 unserer Zeit war das zu Ende. Die Ewigkeit des Priestertums des alten Bundes war 70 unserer Zeit zu Ende. Kann es deshalb ewig sein? Das wäre Unsinn. Es ist zeitbegrenzt. Es ist äonisch. Bis zum Äon oder für äonisch war dieser Auftrag. Wenn wir an die Gesetzgebung denken, in Verbindung mit der aaronitischen Priesterschaft, heißt es in 2. Mose 28, 23, was das für Satzungen oder Gesetze sind. Eine Satzung des Äons ist es für ihn und seinen Samen nach ihm, sagt Gott dort. Eine Satzung für ewig, steht in unserer Bibel, ist die aaronitische Gesetzgebung und das Priestertum ewig, dann müsste es heute noch bestehen. Ist aber zu Ende, selbst prophetisch ist es zu Ende. Wenn ich hineinschaue ins Neue Testament und den neuen Priester, den hohen Priester, wir haben ihn lange betrachtet im Hauskreis in Hebräer Kapitel 7, den Priester nach der Ordnung Melchisedeks, nämlich Christus, was wird denn von dem gesagt? Da heißt es in Hebräer 7, Vers 11, wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum war, denn das Volk wurde von ihm unter Gesetz getan. Welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester gemäß der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht gemäß der Ordnung Aarons zu nennen? Also die Bibel selber sagt, das Aaronitische war nicht endlos. Wir brauchen was Neues, weil das eben das aaronitische Priestertum nicht zu Ende und zum Ziel geführt hat. Und jetzt sagt der Hebräerbrief ein paar Verse weiter von diesem neuen Priester, du bist Priester in Ewigkeit, steht in unserer Bibel. Stimmt das? Das kann nicht stimmen. Was ist die Aufgabe des Priesters? Er muss die Schuld des Volkes vor Gott bedecken. Die Aufgabe des hohen Priesters, er muss die Schuld des ganzen Alls, das haben wir in den ersten beiden Teilen gehört, sozusagen sühnen, bezahlen, Rechtsgrundlage schaffen, ungültig machen, löschen, immer wie du es auch sehen willst. Du bist Priester hinein in den Äon, steht dort wörtlich. Also du bist Priester, auch der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, unser Herr Christus Jesus, ist das nicht endlos, sondern eben nur so lange, wie bis alles in Ordnung gebracht ist. Wenn es nichts mehr gibt, was in Ordnung gebracht werden muss, ist auch das Priestertum damit zu Ende und hat seine Aufgabe erfüllt. Er ist kein ewiger Priester, sondern ein äonischer Priester. Das ist ein Unterschied. Ich überspringe jetzt den Punkt freier Wille. Wenn wir noch Zeit haben, sage ich am Ende noch was dazu, weil mir die nächsten beiden noch viel wichtiger sind. Nämlich die Frage, bleibt Verlorenes verloren? Grundsatz der Schrift ist, Verlorenes wird gefunden. Der Sohn des Menschen ist gekommen, Lukas 19, 10. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie viel ist verloren? Wie viel wird er retten? Ganz klare Aussage der Schrift, danke. Also, Verlorenes wird gefunden, ist eine Grundregel der Schrift. Und jetzt haben wir drei Beispiele in Lukas Kapitel 15. In Lukas 15 wird von dem sogenannten verlorenen Sohn gesprochen. Oder wartenden Vater, sagen manche. Aber hier geht es ja um das Verlorensein. Verlorener Sohn, verlorenes Schaf, verlorene Drachme, also diese Münze vom Hochzeitsschmuck. Der Sohn, der verloren ist, der weiß, dass er verloren ist. Der Sohn, der wird durch Gerichte zum Nachdenken gebracht. Gott erzieht ihn, denk an den letzten Teil Nebukadnezar, Erziehungsweg, 7 Jahre Gras fressen, habe ich so lapidar gesagt. Dieser Sohn muss am Schweinetrog landen. Dann stellt er fest, Mensch, daheim war es doch besser bei meinem Vater. Also der Sohn wird, er weiß, er ist verloren, wird durch Erziehungswege dazu gebracht, freiwillig zurückzukommen und bei seinem Vater zu leben. Das ist eine Kategorie, nämlich hier könnte man alle Menschen drunter sehen. Oder gibt es noch das Schaf. Was ist denn mit dem Schaf? Weiß das Schaf, dass es verloren ist? Wahrscheinlich nicht. Es hat nur so ein Empfinden, dass es nicht mehr zurückfindet. Das Schaf weiß oder ahnt vielleicht gefühlsmäßig, dass es verloren ist. Aber es kann auf keinen Fall von selber zurückkommen. Frag mal einen Schäfer, wenn ein Schaf 50 Meter weg von der Herde steht und die Herde nicht mehr sieht, weiß es nicht mehr, wo es hingehen muss. Das Schaf kann nicht von selbst zurückkommen. Was sagt Jesus? Es wird gesucht, bis es gefunden wird. Also, hier kann ich die belebte Schöpfung sehen, die gesamte Tierwelt. Römer 8, alles wird in die Herrlichkeit der Kinder Gottes gebracht. Das heißt, dass auch das Verlorene, das nicht weiß, dass es verloren ist, wird von Christus gesucht, bis es gefunden wird. Wie ist denn das mit der Münze, der Drachme? Weiß die, dass sie verloren ist? Kann die selber zurückkommen? Gar nichts. Die weiß weder was, noch kann sie was. Die liegt ganz passiv da irgendwo in einer Ritze von der Diele oder wo auch immer von der Hütte. Es wird so lange gesucht, bis sie gefunden wird. Das ist der Auftrag, den Christus hat. Also, Verlorenes, wer behauptet, Verlorenes ist für immer verloren, widerspricht dem Ansinnen unseres Herrn, der gesagt hat, ich will alles Verlorene zurückbringen. Das ist sein Auftrag. Oder ein weiterer kritischer Punkt, wenn Gott alle rettet, wenn Gott alles zum Ziel bringt, ja, dann hätte Jesus ja nicht sterben brauchen. Wozu dann dieses Opfer? Auch das ist ein gewaltiger Denkfehler. Ein gewaltiger Denkfehler. Da heißt es in Johannes 1, 29, nee, vorher muss ich noch 1. Johannes 2, Vers 2 zitieren, das haben wir schon mehrfach gehört. In 1. Johannes 2, Vers 2 heißt es, Christus starb für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die des ganzen Kosmos. So, also das Opfer des Sohnes reichte für den ganzen Kosmos aus, sagt dieser Bibeltext. Und jetzt Johannes 1, 29, da sagt Johannes der Täufer, als Jesus kommt, tags drauf sah Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde des Kosmos auf sich nimmt oder wirklich enthebt, heißt das Wort. Wie viel Sünde des Kosmos nimmt er denn weg? Die Sünde des Kosmos, 10, 20, 50%, alles. Ist doch logisch, sonst würde das Wort nicht stimmen. Wenn er also die Sünde des ganzen Kosmos wegnimmt, ist das sein Auftrag? Deshalb musste er sterben, weil er dadurch der größte Sünder aller Zeiten wurde. Das ist nicht der einzige Grund, es gibt noch einen. Aber wichtig ist, dass er für alles sein Leben gab. Hebräer 2, Vers 9. In der Gnade Gottes hat er für alles den Tod geschmeckt. Das steht für die Grammatiker Neutrum Singular, das heißt also tatsächlich Einzahl. Für alles, da ist alles drin, was es überhaupt gibt. Man könnte auch sagen, das ganze All, wenn du das besser findest. Also er schmeckte für alles den Tod. Und jetzt heißt es in Römer 8, 19 bis 21, warum, wozu das gut ist. Denn wir lesen dort, dass die Söhne Gottes enthüllt werden und so weiter. Und dann heißt es in Vers 21, die weil auch die selbst, die Schöpfung, frei gemacht werden wird, weg von der Sklaverei, der Verderblichkeit, hin zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Christus musste sterben und sein Opfer musste dafür dienen, die Rechtsgrundlage für dieses Gotteshandeln zu legen. Ohne das Opfer des Christus hätte Gott überhaupt niemanden zurückbringen können. Ohne das Opfer des Sohnes hätte niemand gerettet werden können. Ohne das Opfer des Sohnes wäre alles verloren geblieben, aber weil Gott alles zum Ziel bringen will, musste Christus für alle bezahlen, sein Opfer für alles geben. Jetzt kann er alle Gefangenen befreien. Jetzt kann er den ganzen Kosmos retten. Jetzt kann er dem ganzen Kosmos das Leben geben, Johannes 6, 51. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich gebe mein Leben für das Leben des Kosmos. Das ist seine Aussage. Ziel ist also, dass Jesus Christus Sieger ist. Das ist das Ziel. Matthäus 12, Vers 20, ein Text, der uns das noch näher bringt, wo es heißt, ein zertrommelnd wurdenes Rohr oder ein geknicktes Rohr, ich habe hier die Navarro-Übersetzung genommen, wird er nicht zerknicken und einen glimmenden Leinendocht wird er nicht löschen, bis gleichsam er das Gericht hinaustreibt, hinein in das Siegende. Also die Aufgabe des Christus ist, das Gericht in das Siegende hineinzutreiben nach diesen Worten. Wie ist denn das bei Menschen? Der Sieg der Gewalt, denk an Kriege, der Sieg der Gewalt hat welches Ziel? Den Gegner zu töten. Der Sieg der Liebe hat das Ziel der Vergebung und des Lebens. Welche Art Sieg Gott betreibt, die Frage kannst du dir selber beantworten. Es ist der Sieg der Liebe. Ein simples Beispiel noch. Wenn die Leute Fußball spielen, wer gewinnt? Also nach dem, was ich bisher, mich interessiert Fußball eigentlich gar nicht, aber nach dem, was ich weiß, immer die meisten Tore haben, das habe ich mitgekriegt. Also die meisten Tore haben, sind Sieger. Ist das so? Ja, nickt alle. Gut. Also, wenn das so ist, dass der Sieger die meisten Tore hat beim Fußballspiel, wenn der Teufel die meisten Leute auf seiner Seite hätte, wäre er doch der Sieger. Aber in meiner Bibel steht, dass Jesus Sieger ist. Und jetzt lese ich 1. Korinther 15, Abvers 54. Dann heißt es, wann aber dieses zu Tode kommende die Todlosigkeit angezogen haben wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben worden ist. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Verfehlung, die Vermögenskraft der Verfehlung, aber das Gesetz. Gnade aber ist dem Gott. Traut sich keiner zu übersetzen. Gnade aber ist dem Gott. Warum denn? Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist zurückfließende Gnade, sagt Heinrich Langenberg zu Gott, dass er diesen Weg gefunden hat, alles wiederherzustellen. Siehe Philipper 2, Vers 9 bis 11. Jede Zunge wird bekennen. Wir haben es besprochen in den letzten Teilen. Freiwillig, als Überzeugung, wird bekennen, dass Christus Herr ist. Jesus Christus ist der Retter des Kosmos. Wenn er nur wenige Prozent des Kosmos rettet, verdient er diesen Namen nicht. Im letzten Teil haben wir über den Namen gesprochen. Jesus ist der Retter des ganzen Kosmos. 1. Johannes 4, 14. Jesaja 26, 9 will ich nicht verschweigen. Niemand, der das glaubt, was wir heute Morgen hier besprochen haben, leugnet die äonenlangen Gerichte, die notwendig sind, um den Letzten zu überzeugen, dass Gott Recht hat. Niemand macht diese Gerichte weg, aber Gericht ist Zurechtbringung. Gericht bringt in Ordnung. Gericht ist nicht endlose Qual. Das haben wir eindeutig bewiesen. Denn Gott ist, nach 2. Korinther 10, Vers 13, ein Gott des Maßes, eine endlose Strafe für einen begrenzten Ungehorsam, wäre maßlos und damit ist es ungöttlich. Gott ist ein Gott des Maßes. Das Gericht des Herrn ist gerecht. Und deshalb nochmal, nur wer glaubt, wird gerettet. Aber Gott hat einen Weg gefunden, erfunden, erdacht schon vor den Äonen, dass er alles zum Glauben führt. Selbst wenn es durch Äonen lange Gerichte geht, Gott führt alles zum Glauben und zum Ziel. Und das wird dann die Herrlichkeit sein. Amen.
Amen.